Ja, ich lade euch ein, euch darauf einzulassen auf eine weitere Etappe in der Reihe Der Weg des Menschen aufgrund einer Schrift von dem jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber. Ganz kleine Schrift, aber ein geistlicher Schatz, der, glaube ich, viel beinhaltet und durch Geschichten und Anekdoten geistliche Grundwahrheiten uns vermittelt. Es geht darum, dass wir uns auf einen Entwicklungsweg begeben, in einen Lernprozess hineinkommen, dass unser Leben ein Weg überhaupt ist, dass wir es nicht alles feststehend betrachten, sondern dass wir uns auf einer Reise befinden, einer geistlichen Reise. Diese Schrift, die leitet dazu an oder beschreibt besser gesagt, Anleitung hört sich schon wieder so nach Selbsthilfebüchern an, das ist es gar nicht, sondern es ist eine Beschreibung dieser geistlichen Reise für jeden Menschen. Und Martin Buber beschreibt diese Reise mit 6 Etappen. Diese 6 Etappen sehen wir hier. Die erste Etappe ist die Selbstbestimmung, wo Gott den Menschen fragt, wo bist du eigentlich? Nicht wer bist du, nicht wie bist du, sondern wo? Wo ist dein Geist, wo ist dein Bewusstsein, wo bist du, wo ist dein eigentliches Selbst? Bist du eigentlich in dir zu Hause? Bist du eigentlich bei dir? Bist du eigentlich da, wo du jetzt körperlich gerade anwesend bist? Das ist also der Ausgangspunkt, die Selbstbestimmung. Wo bist du? Der zweite Schritt, die zweite Etappe ist dann der besondere Weg. Was ist das Besondere an meinem Weg? Es gibt ganz viele verschiedene Wege, mit Gott zu leben. Und es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten und Fähigkeiten und Begabungen, die jeder von uns hat. Und diese verschiedenen Möglichkeiten wahrzunehmen und einen besonderen Weg für mich, der mir entspricht, zu gehen. Das, was in mir eine Resonanz hervorruft, zu tun und zu gehen in diese Richtung. Das ist das, was die zweite Etappe sagt, der besondere Weg. Deswegen müssen wir uns hüten, Leute über einen Kamm zu scheren. Der dritte Punkt, die dritte Etappe heute, ist die Etappe Entschlossenheit. Und Entschlossenheit stellt die Frage an uns, bin ich eine Einheit bei dem, was ich tue, zum Beispiel auch jetzt gerade tue, indem ich hier zum Beispiel sitze, bin ich dabei eine Einheit und aus Leib und Geist? Bin ich eins mit mir selbst? Oder sind so viele widerstrebende, gegensätzliche Kräfte in meinem Inneren am Werk, seien es Gedankenabläufe, seien es Emotionen, dass ich selber zerstückelt bin? Dass ich keine Einheit bin, dass ich nicht ganz bin. Oder sitze ich hier und denke, eigentlich könnte ich auch was anderes machen. Oder denke, eigentlich sollte ich vielleicht was anderes machen. Ich sitze zwar jetzt hier, aber eigentlich, vielleicht sollte ich, Mensch, zu Hause ist dies und jenes, das sollte, eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Wenn ich solche Gedanken habe, ist das völlig okay und ich kann sie an mir vorbeiziehen lassen. Aber wenn ich diesen Gedanken folge und mich einlasse in dem Sinne, dass ich mich identifiziere mit diesen Gedanken, dann bin ich nicht entschlossen bei dem, was ich gerade tue. Dann bin ich irgendwie gespalten. Und das ist ein geistlicher Schatz heute Morgen, der die Frage nach der Entschlossenheit in unserem Leben. Sehr aktuell, glaube ich, extrem aktuell. Weil viele Menschen, die Facebook-Generation, sich selbst total verfranst hat und total zerstückelt hat und ganz riesige Probleme hat, sich zu entscheiden für irgendwas, sei es eine Berufswahl, sei es eine Partnerschaft, sei es verschiedene andere Bereiche im Leben, sich überhaupt zu entscheiden für irgendwas, und zwar warum? Weil man ständig Angst hat, das Zweitbeste zu wählen. Es könnte ja sein, wenn ich mich für das entscheide, meinetwegen einen Beruf, meinetwegen eine Partnerschaft, es könnte ja sein, dass ich etwas Besseres verpasse. Deswegen entscheide ich mich gar nicht, stehe da und bin innerlich irgendwie so zerrissen. Eine ganz witzige Geschichte passt sehr gut dazu, und zwar kamen einmal 2 Wanderer an 2 ganz wunderbar frisch aufgetürmten, duftenden, schönen Heuhaufen vorbei. Und die sagten, oh, die gucken wir uns mal näher an, gehen zu den Heuhaufen. Also, oh, toll. Und dann sehen sie auf einmal, dass davor ein toter Esel liegt. Sagen sie, Wieso liegt denn da ein toter Esel vor zwei frisch aufgetürmten Heuhaufen? Das kann doch nicht wahr sein. Es gibt's doch nicht. Und der liegt da und ist tot. Und dann hat der eine den anderen, wieso liegt er da? Sagt der andere, ja, er konnte sich nicht entscheiden. Er ist gestorben vor zwei Heuhaufen, verhungert. Er konnte sich nicht entscheiden. Und so eine Anekdote zeigt, wie es bei uns ist. Unsere Hemmungen, unsere Unsicherheiten, unsere Unruheheiten, unsere Unentschlossenheiten, und zwar aus Angst, vielleicht nur das Zweitbeste zu wählen. Also wählen wir gar nicht. Und das setzt uns unter Stress bei allem Möglichen, was wir tun. Wenn wir dabei denken, eigentlich könnte ich, sollte ich, müsste ich ja das nicht tun, was ich gerade tue, sondern eigentlich was anderes. Das macht einen richtigen Stress. Wir eiern herum, wir gehen keinen Weg. Und die Frage an uns heute Morgen lautet, bin ich bei dem, was ich tue, seien es noch so kleine, normale, alltägliche Handlungen, bin ich bei dem, was ich tue, eine Einheit aus Leib und Geist? Martin Buber beschreibt das so, dass es möglich ist, als Mensch seine Seele zu einen. Es gibt viele vielfältige, komplizierte, sich widerstrebende Kräfte in unserem Inneren, aber es ist möglich, eine Einung zu vollziehen. Durch Gottes Geist, der in unserem Inneren wirkt, versöhnend, einend. Gottes Geist ist sozusagen die Quelle in unserem tiefen Bewusstsein. Und diese Quelle wirkt auf uns ein, ändert uns, versöhnt, verbindet Kräfte und Gedanken und verschiedene Bestrebungen, die gegensätzlich in uns sind. Und so können wir dann mit geeinter Seele ans Werk gehen. Sehr gut kann man das sehen bei Jesus. Jesus war sehr entschlossen. Jesus hat nicht herumgeeiert, ist nicht hin und her gerissen dauernd gewesen. Jesus ist einen Weg gegangen. Und Jesus hat zu seinen Leuten gesagt, geht einen Weg, und zwar folgt mir nach, schließt euch mir an, kommt mit mir, geht mit mir. Er hat nicht gesagt, so oder so oder so oder so, sondern folgt mir nach. Und er hat auch gesagt zum Beispiel, geht durch die enge Pforte. Er hat nicht gesagt, naja, du kannst natürlich durch die weite Pforte gehen, du kannst durch die enge Pforte gehen, ach, das ist alles ganz dir überlassen, mach mal, wie du denkst. Naja, geht durch die enge Pforte. Da war eine Klarheit, da war eine Entschlossenheit in seinem Wesen, eine Einung seiner Seele, aber auch in seiner Botschaft, in seinen Worten. Und wir sehen es hier in zwei Versen dann später, Jakobus, der Bruder von Jesus, hat es dann aufgeschrieben in einer Ansage an uns, die wir uns mit Jesus identifizieren oder dabei sind, uns mit ihm zu identifizieren, wo Jakobus schreibt, vor allen Dingen aber, meine Brüder und Schwestern, mit dazu gemeint, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch mit einem anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht dem Gericht verfallt. Und Paulus schreibt in 2. Korinther 1, Vers 19, das ist ein sehr bewegender Vers, der mich berührt. Und zwar bezieht sich dieser Vers auf Jesus selbst und Gottes Ja in Jesus. Er drückt es so aus, denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern es war Ja in ihm. Das finde ich sehr berührend und das finde ich sehr gnadenvoll, denn Gott hat sich entschlossen, Ja zu mir zu sagen. Er hat sein Ja in Christus gelegt und hat gesagt, dieser Christus ist der Beweis und das Zeichen und die Realität, dass ich zu dir persönlich Ja sage. Und zwar nicht, indem ich sage, ja gut, ich sage ja, solange du einen guten Weg gehst. Wenn du diesen Weg verlässt, sage ich nein zu dir. Nein, 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 nein. Gottes Ja war in ihm. In Christus ist Gottes bedingungsloses Ja zu uns. Gott hat sich entschieden. Es wurde früher oft gesagt, du musst dich für Jesus entscheiden und so weiter, aber davon spricht die Bibel gar nicht. Ehrlich gesagt, fast gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob diese Wortwahl überhaupt kommt, dass man sich für Jesus entscheiden soll. Habe ich noch nicht so richtig gefunden in der Bibel. Aber entscheidend ist, was ich gefunden habe, Gott hat sich entschieden für dich. Diese Entscheidung ist wichtig. Gott hat eine Entschlossenheit an den Tag gelegt, indem er Jesus gesandt hat und gesagt hat, dieser Jesus, den sende ich, selbst wenn es keinen anderen Menschen auf der Welt geben würde, nur für dich. Und dieser Jesus, der geht ans Kreuz mit deinem Namen in seinem Gedanken, in seinem Herzen, in seinem Kopf. Mit deinem Namen geht er ans Kreuz. Diese Entschlossenheit, also nicht entscheide dich für Jesus, sondern Gott hat sich für dich entschieden. Das ist die Hauptbotschaft der Bibel. Gott eiert nicht rum. Er steht zu dir, und zwar, ob du gewinnst, auf der Gewinnerstraße bist oder ob du auf der Verliererstraße bist. Ob du stehst oder ob du hinfällst. Ob du richtig im Dreck liegst, ob du unsicher bist, ob du ängstlich bist, ob du angespannt bist oder ob du ganz entspannt und cool und lässig dastehst. Gott sagt Ja zu dir, hat Ja zu dir gesagt, in Christus ein für alle Mal. Mit deinem Namen im Sinn. Er hat sich entschieden für dich. Er hat sich entschieden, dich immer zu lieben. Und wenn Gott sagt, dass er dich immer lieben wird, dann wird er dich auch immer lieben. Dann hört das nicht auf und dann ebbt das nicht ab. Und dieses Ja Gottes zu dir, dieses Ja in Christus, das ist eine Entschlossenheit, die uns wiederum frei machen kann, die uns entspannt machen kann, auch selber entschlossen zu sein, auch selber Entscheidungen zu fällen. Warum? Weil wir keine Angst vor Fehlern haben brauchen, weil wir keine Angst vor Versagen haben brauchen, weil wir sowieso versagen werden, weil wir sowieso Fehler machen werden. Aber was macht das schon? Ja, Gott steht in jedem Fall zu uns. Und bei uns ist es so, in unserer Kultur in Deutschland ist es, glaube ich, besonders schlimm. Ich habe auch schon mal mit Jerry, der ist, glaube ich, gerade beim Kinderdienst, habe ich darüber auch schon mal geredet, wie es in Holland ist. Da ist es ein bisschen anders. Ja, bei uns werden Fehler wahnsinnig überhöht. Und das fängt schon in der Schule an. Und da werden Fehler stigmatisiert. Wenn du einen Fehler gemacht hast, dann kriegst du einen Minuspunkt. Und dann kriegst du eine schlechte Zensur. Anstatt zu sagen, Leute, alle wichtigen Erfindungen der Menschheit, alles, was Wichtiges jemals erforscht worden ist, wurde mit einer riesigen Fehlerquote erfunden. Es wurde mal ein Nobelpreisträger für Chemie gefragt, wie viele von seinen Experimenten fehlgeschlagen sind. Dann hat er gesagt, schätzungsweise 95%. 95% der Experimente, die er macht, schlagen fehl. Ja, was sollst du jetzt machen? Sollst du dich jetzt grämen? Sollst du jetzt in Selbstzerknirschung, Selbstverzweiflung verfallen und sagen, oh Scheiße, die Experimente sind schief gegangen. Ich habe einen Fehler gemacht, ich habe die Mischung nicht richtig gemacht, ich habe die Prozente nicht richtig ausgerechnet. Ach, jetzt sitze ich hier, jetzt bin ich fertig. Das ist alles vorbei. Soll ich jetzt so reagieren? Nein, durch das, was schiefgelaufen ist, weiß ich, was nicht funktioniert. Durch das, was fehlgegangen ist, weiß ich, wie es nicht gut geht. Und ich kann besser einengen und besser herausfinden, was funktioniert. Und dazu befreit uns Gottes bedingungsloses Ja, Gottes bedingungslose Gnade und Annahme von uns, befreit uns selber locker zu sein, entspannt zu sein und nicht ängstlich zu sein, das Beste zu verpassen und uns vor lauter Angst gar nicht zu entscheiden oder die Angst, Fehler zu machen oder zu versagen. Es gibt keine Verurteilung dafür. Auf Gottes Seite, sondern er richtet uns auf und er sagt, Leute, ey, hab Mut, Fehler zu machen. Hab Mut, falsche Wege auch zu gehen. Und selbst sündige Wege, die sind auch durch meine Gnade abgedeckt. Sei da nicht so vorsichtig, zaghaft und ängstlich und denk immer, oh, jetzt muss ich aber lange überlegen, was soll ich tun? Was ist das Richtige, was ist das Falsche? Was ist das Gute, was ist das Böse? Oh, jetzt muss ich aber überlegen und mein Gehirn raucht und mein Kopf raucht und alles. Oh, und ich überlege und gehe nachher gar keinen Weg. Ich gehe gar nicht los. Ich entscheide gar nichts. Vor lauter Ängstlichkeit das Falsche zu tun. Und ich glaube, diese Betonung gibt es auch im Christentum, auch in der Kirche, dass man das Gefühl hat, Christentum, Glaube bedeutet, man muss sozusagen aufpassen, immer das Richtige zu tun. Und sozusagen die christliche Religion in Anführungsstrichen wird gedacht, dass es eine ist, wo man sozusagen einen richtig-falsch-Katalog kriegt, einen Gut- und Böse-Katalog. Und man sollte versuchen, möglichst immer das Gute und das Richtige zu tun. Und weil man das manchmal gar nicht so weiß, ist das immer alles gar nicht so einfach. Und dann überlegt man hin und her und letztendlich stellt man fest, das, was eigentlich befreiend sein soll, Gottes Gnade in unserem Leben, dass es auf einmal einengt und ich bin in so einem Schwarz-Weiß-Muster gefangen und bin in Ängstlichkeiten und Unsicherheiten gefangen und in meinen eigenen Hemmungen und geradezu in Störungen meiner Seele gefangen, weil ich so gehemmt bin, weil ich denke, oh, was Gott wohl denkt, ich will ja auch alles richtig machen, ich will ja auch alles möglichst gut machen, aber dann auch noch, was Gottes Wille ist, das will ich ja auch noch tun. Oh, 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 Gottes Wille, das Gute, das Richtige, was für ein Stress. Und man steht in einem Stress und man steht in einem Muster drin, was einfach religiös ist, was einen selber nicht in eine befreite Situation bringt, in eine mutige Situation, entschlossen eine Entscheidung zu fällen und zu sagen, jo, kann völlig falsch sein, die Entscheidung. Ich treffe sie trotzdem. Ja. Das ist genau verkehrt herum. Und ich denke mal, wir müssen das ganz klar sehen bei uns, wo wir auch so geprägt sind und wo wir vielleicht in diesem ständigen Was gefangen sind und immer nur überlegen, was soll ich tun, was soll ich nicht tun. Ja, und vor lauter Überlegen, was ich tun und nicht tun soll, komme ich im Grunde genommen nicht in einen Weg hinein. Und erst auf dem Weg kann ich auch korrigieren. Wir können ja auch Entscheidungen korrigieren. Manche Entscheidungen, die haben Folgen, sodass ich es nicht mehr korrigieren kann. Aber viele Entscheidungen können wir korrigieren und justieren und sagen, okay, da bin ich einen Weg gegangen, das hat sich als nicht gut erwiesen, funktioniert nicht so richtig, also steuere ich um. Wir können ja Dinge auch korrigieren. Und das ist alles kein Beinbruch. Und wunderbar drückt das mein Lieblingsbuch in der Bibel aus, das, ich weiß nicht, ob das jemand noch weiß, das war, glaube ich, die erste Predigtreihe, die ich hier in der Gemeinde angefangen habe, was mein Lieblingsbuch ist. Ich bin da wieder diese Woche ganz begeistert von. Das ist das Predigerbuch, Kohelet. Und das Predigerbuch ist einfach fantastisch. Und da wird es so ausgedrückt in Prediger 9, Vers 10, dass die Luther-Übersetzung, gleich kommt noch eine andere Übersetzung, befreit zum Handeln, befreit zur Entschlossenheit. Alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun mit deiner Kraft, das tu. Alles, was dir vor die Hände kommt, ich meine, das ist doch entspannt, oder nicht? Alles, was dir vor die Hände kommt, was jetzt gerade der Moment bringt, was dir als sinnvoll erscheint, was jetzt gerade nötig zu tun ist, das tu. Das ist doch eine echt entspannte Haltung. Anders ausgedrückt, eine andere Übersetzung. Alles, was sich dir bietet, es zu tun in deiner Kraft, das tu. Also was dir vor die Hände kommt oder was sich dir bietet in deiner Kraft, das tu. Und dann als Begründung wird gesagt, denn es gibt kein Wirken und Berechnen, noch Wissen und Weisheit in der Unterwelt, in die du gehst. Also in der Unterwelt nachher, wenn du tot bist, weiß man nicht so genau, was da so alles möglich ist. Aber viel Berechnen, viel Wirken, viel Entscheidungen werden da nicht gefällt werden. Also mach's jetzt. Das, was dir vor die Nase kommt. Das. Und ja, aber es gibt doch auch Schlechtes und Gutes. Oh ja, ja, ja. Und natürlich heißt das nicht, du sollst jetzt deinen Nachbarn auf die Glocke hauen, wenn der dir gerade vor die Nase kommt. Das ist schon klar. Man darf auch überlegen und man darf auch denken. Das Denken ist aber ein Instrument. Das ist ein Werkzeug, nicht als Blockade gedacht. Vor lauter Denken gar nichts zu entscheiden. Also, alles, was sich dir bietet, es zu tun in deiner Kraft, das tu. Was kann uns dabei helfen zur Entschlossenheit? Das erste ist, haben wir schon gesehen, die Gnade Gottes. Gottes bedingungsloses Ja befreit uns zum Handeln, weil es uns Ängstlichkeiten, Unsicherheiten nimmt und sagt, geh diesen Weg, tu es und zerknirsch dich nicht und sei nicht hin und her gerissen, sondern sei in deiner Seele geeint, entschließe dich. Keine Sorge, ich gehe jeden Weg mit dir, den du gehst. Selbst wenn es ein falscher Weg ist, bin ich trotzdem bei dir und sage trotzdem Ja zu dir. Gottes Gnade ist das, was uns befreit zum Handeln und zur Entscheidung. Und das Zweite, was uns befreit zum Handeln, das ist, dass wir uns unser Leben ausschöpfen, dass wir ganz bewusst in unseren Handlungen gegenwärtig sind und dass wir die kleinen Dinge, die wir tun, seien es ein Brot zu schmieren, dass wir die mit Bewusstsein tun, mit Aufmerksamkeit. In den kleinen Dingen, dass wir sagen, so, ich schmiere mir jetzt ein Brot und in diesem Brotschmieren, in dieser Handlung, bin ich jetzt auch anwesend, bin ich jetzt auch da und nicht zerstückelt und zerfranst in meinem Geist sonst wo. Die kleinen Dinge mit Bewusstsein füllen, das bringt Zufriedenheit. Das gibt einen Frieden und das gibt eine Entspanntheit, sodass man von da aus auch sagen kann, oh, ich sollte was Großes tun, ich sollte was Wichtiges tun und ich sollte vielleicht so und so sein oder der andere sollte so und so sein. All diese ganzen Vorstellungen und diese Ansprüche an mich selber und andere, die nehme ich zur Kenntnis und sage, ja, das mag alles sein, aber jetzt schmiere ich mir ein Brot. Jetzt bin ich anwesend beim Brotschmieren. In dieser Handlung bin ich jetzt dabei. Und das gibt mir Zufriedenheit und das gibt mir eine Gegenwärtigkeit. Noch ein paar Verse zum Schluss aus dem Predigerbuch, weil es einfach so schön ist. Und zwar als Mutmachung, als Erlaubnis für dich zur Entscheidung. Die Zukunft ist unberechenbar. Ich finde den ersten Satz schon großartig. Vielleicht sollte sich dazu jemand mal entscheiden von uns. Wirf dein Hab und Gut ins Meer. Kann auch die Weser sein. Trotzdem kann es sein, dass du es nach langer Zeit wiederfindest. Kann ja sein, dass es irgendwo wieder angespült wird. Bring dein Geld an allen möglichen Plätzen in Sicherheit. Trotzdem kann es sein, dass ein Unglück über das Land kommt und alles verloren geht. Also wie du dich entscheidest, ob du es ins Meer schmeißt oder ob du ängstlich dein Gut und Geld hütest, es kann sowieso weg sein. Ja? Kann auch wieder da sein. Wenn die Wolken voll sind, dann regnet es. Gleichgültig, ob ein Baum nach Süden oder nach Norden fällt, wo er hinfällt, dort bleibt er liegen. Darauf kannst du dich verlassen. Okay? Wenn dein Geld und Gut ins Meer schmeißt, weißt du nicht, was los ist. Aber wenn ein Baum umfällt, dann liegt er entweder Richtung Norden oder nach Süden. Ja? Oder wenn Wolken kommen, dann wird es regnen. Da kannst du dich verlassen drauf. Aber dann, die Zukunft ist unberechenbar. Vers 4, wer immer nach dem Wind sieht und auf das passende Wetter wartet, der kommt weder zum Säen noch zum Ernten. Kannst natürlich Stunden und Jahre warten. Du weißt nicht, wann der Wind seine Richtung ändert. Du siehst nicht, wie sich ein Kind im Mutterleib entwickelt. Genauso wenig verstehst du, was Gott tut. Also wir verstehen die einzelnen Naturabläufe noch nicht mal richtig. Geschweige denn, wir verstehen noch nicht mal Gottes Handeln. Obwohl wir seine Kinder sind, verstehen wir trotzdem sein Handeln an vielen Stellen nicht. Arbeite am Morgen oder am Abend, ganz wie du willst. Denn du kannst nicht voraussehen, welches von beiden Erfolg bringt. Vielleicht sogar beides. Also, sagt der Prediger, genieße dein Leben, solange du jung bist. Und jung fasse ich hier nicht als biologisch, sondern fasse ich hier als auf einem Weg befindlich. Das Licht der Sonne sehen zu können, bedeutet Glück und Freude. Da sind wir wieder bei den einfachen Dingen. Genieße froh jeden Tag, der dir gegeben ist. Auch wenn du noch viele vor dir hast, denk dran, dass die Nacht, die ihnen folgt, noch länger ist. Alles, was noch kommt, ist vergeblich. Dieses Wort vergeblich ist eine schlechte Übersetzung, vergänglich, müsste man besser sagen. Freu dich, junger Mensch. Sei glücklich, solange du noch jung bist. Tu, was dir Spaß macht. Wozu deine Augen dich locken. Aber vergiss nicht, dass Gott für alles von dir Rechenschaft fordern wird. Halte dir den Ärger von der Seele und die Krankheit vom Leib. Jugend und dunkles Haar sind so vergänglich. Was möglich ist, das tu. Was dir vor die Nase kommt, das tu. Was dir möglich ist, dir an Ärger und Krankheit vom Leib zu halten, das halt dir vom Leib. Genieße dein Leben. Sei da, wo du bist, ganz gegenwärtig in deinen Handlungen, die du tust. So wird man klar, so wird man entschlossen und so ist es möglich, dass unser Leben, unser Alltag geprägt ist von einer Einheit unseres Selbst. Soweit an dieser Stelle. Ich lade euch ein, aufzustehen und zusammen zu beten, dass wir vielleicht das in einem Gebet formulieren und vielleicht das auch in einer Geste ausdrücken, wo wir selbst blockiert sind, durch unsere Hemmungen, Unsicherheiten, Zerstückelung unseres eigenen Inneren, dass wir vielleicht die Hände mal so ein bisschen zusammenführen wie zwei Fäuste im Sinne eines Gegeneinanders und sagen, manchmal blockiere ich mich selber mit meiner Unentschlossenheit. Und ich spüre, wie das einen Druck ausübt und wie ich im Stress bin, auch durch eigene Ansprüche, durch Ansprüche an mich und durch andere und wie ich mich blockiere. Und ich merke, wie die Muskeln angespannt sind. Und jetzt nehme ich die Fäuste auseinander, die Hände auseinander, entlaste meine Muskeln, öffne sie und lass mich hineinfallen in das Leben. Lass mich hineinfallen in das, was ich gerade tue, in dieses Stehen hier, in die Gegenwart, in Gottes Gegenwart. Und entspanne und merke die Entlastung meiner Muskeln und merke, wie Gott mich befreit, durch seine Gnade einen Weg zu gehen, mich zu entscheiden, ohne hinterher völlig zerknirscht zu sein und zu überlegen, man hätte es auch anders machen können. Danke, Gott, dafür, dass du uns befreist durch deine Gnade, auch Entschlossenheit in unserem Leben zu zeigen. Danke, dass du dich entschlossen hast, zu uns zu stehen, zu mir zu stehen, Ja zu sagen. Und das Ganze völlig ohne Bedingung und ohne Voraussetzung. Danke, dass Christus, dass du gekommen bist und dafür gerade stehst und dafür dich verbirgst, dass dieses Ja Gottes zu mir bestehen bleibt in alle Ewigkeit. Danke für die Entspanntheit und die Gelassenheit, mit der wir unseren Alltag auch dadurch bestreiten können. Segne uns dazu in dieser Woche und behüte uns in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.